Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer Sonderausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Icebox Österreich und auch heute bei mir Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau24. Hallo Tobias.
Servus Lukas, hi.
Ich habe im Zuge meiner Tätigkeit fürs Box die Möglichkeit gehabt, mit Bernadette Schiel zu sprechen, ein Interview mit ihr zu führen. Sie ist ja schon seit Saisonbeginn, seit dem ersten Rennen in Sölden verletzt, hat sich dort leider das Kreuzband gerissen und seitdem arbeitet sie an ihrem Comeback. Es ist ihre erste größere Verletzung und es war eigentlich schon länger mein Ziel, dass ich einmal mit einer verletzten Athletin spreche, auch ein bisschen abseits vom Alltäglichen, vom Sportlichen, da es jetzt doch sehr viele verletzte Athletinnen und Athleten im ÖSV gibt, wollte ich diese Chance nutzen. Und ich bin sehr froh, es hat eigentlich schon in Lienz begonnen, dass ich das erste Mal angefragt habe für ein Interview mit Bernadette Schiel. Sie ist eben gerade in Reha, arbeitet an ihrem Comeback, sagt selber, dass es ihr da recht gut geht, dass die Reha sehr gut verläuft. Aber ich habe auch gewusst, dass Bernadette Schiel auch abseits vom Skisport einige Projekte am Laufen hat, selber sogar eigentlich eine Medienschaffende ist dass sie sehr gerne verreist und dass sie da auch ein bisschen einen anderen Zugang hat, als was man sich im Allgemeinen darunter vorstellt. Sie ist auch eine Athletin, die neben ihrer Profikarriere studiert. Und mir ist einfach auch aufgefallen, schon in den letzten Jahren immer wieder, dass sie eine sehr reflektierte Person ist und dass sie sich durchaus auch in anderen Bereichen, abseits vom Skisport, informiert, interessiert. Und ich wollte eben auch ein bisschen genauer wissen, was es ist, was sie interessiert, was sie beschäftigt, was sie eben jetzt auch so macht in ihrer Freizeit, wenn sie eben nicht gerade trainiert, nicht gerade körperliche Arbeit sozusagen verrichtet und was sie abseits davon so treibt. Ich habe ein Interview geführt, das so circa 20 Minuten dauert. Und ich hoffe, dass es viel Spaß bereitet. Ich würde sagen, gehen wir gleich rein ins Interview mit Bernadette Schiel. Viel Spaß dabei. Hallo Bernadette, danke für deine Zeit, danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast. Mich würde gleich am Anfang interessieren, hörst du selber Podcasts?
Ja, hallo. Höre ich selber Podcasts. Ich habe es probiert, so ab und zu, aber ich habe, glaube ich, noch nie den richtigen Podcast gefunden, dass da immer sehr viel um einen heißen Brei umgeredet wird und da werde ich dann immer ein bisschen unruhig.
Okay. Das heißt, während du trainierst, hörst du Musik eher, oder?
Eher gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre also in die Pausen bei den Rennen eigentlich nichts. Ich bin ein bisschen, ich mag diese Dauerbeschallung eigentlich nicht so gern. Wenn ich Musik höre, dann will ich Musik hören und mache das auch bewusst. Aber jetzt permanent irgendwo ein Radio oder irgendwie Spotify laufen zu haben, das bin einfach nicht ich.
Mhm. Konsumierst du andere Medien? Hast du, hast du zum Beispiel eine Zeitung abonniert oder wo informierst du dich? Machst du das mehr im Internet?
Im Internet. Zeitungsabo macht in meinem Fall wirklich keinen Sinn.
Ja, stimmt.
Ich bin dann auf 3 Monate heimgekommen und eine riesen Staffel von meiner Tür finden. Wobei ich das trotzdem sehr, sehr sinnvoll finde. Und wenn ich mal Zeit habe, am Vormittag einen Kaffee trinken zu gehen und da ist eine Zeitung, dann lese ich die eigentlich immer sehr, sehr gerne.
Mhm. Ich habe gesehen auf Instagram, ich weiß nicht, ob das so stimmt, dass du, es gibt da einen neuen TV-Sender, einen lokalen TV-Sender bei dir daheim, und da hast du irgendwie mitgewirkt und du hast dann irgendwie so gemeint, jetzt wo du verletzt bist, hast du auch Zeit für solche Projekte. Hast du da irgendwie, kannst du da was dazu erzählen?
Ja, es ist eigentlich ein super cooles Projekt, das was mein Mann und ich eigentlich vor sicherlich schon anderthalb Jahren, also der Gedanke oder die Idee dazu ist schon, glaube ich, länger her gestartet oder haben wir die gehabt. Und im Endeffekt ist ja, es ist der lokale TV-Sender. Wir haben einfach gesagt, naja, TV ist doch eigentlich ein altes Medium, aber es ist trotzdem irgendwie ein Medium, das was ich, was einfach nie wegkommen wird. Auch trotz Prime Video, trotz Netflix, trotz allem wird man immer Fernsehen schauen. Und wir da im Zillertal, wir sind eigentlich eine sehr, sehr coole Region. Jeder kennt uns meistens aus dem Radio, weil es immer Stau gibt oder einfach als Tourismusregion. Aber wir haben da einfach sehr, sehr coole Einheimische und sehr kreative einheimische Leute und sehr viel Tradition in dem Tal. Und das haben wir uns dann gedacht, naja, es gibt auch sehr viele Videoproduzenten, also Filmer, die eigentlich wirklich coolen Content machen. Und ja, man muss eigentlich nicht immer in eine große Stadt oder so, sondern einfach einmal zu Hause schauen, was gibt es bei uns. Und wir haben dann eigentlich, ist das echt ein Projekt von, ja, ich sage mal, sicher so 10 Filmern oder so. Wir haben eine Werbeagentur dabei, das sind aber auch 2 Jungs aus dem Tal, die wohl ungefähr mein Alter sind. Einer ist sogar mit mir in die Schule gegangen. Und ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, haben uns zusammengesessen und gesagt, ja, gibt es da eine Möglichkeit? Wie kommen wir? Also wir können die Hardware, also dieses Netz, also mein Mann, der Vater hat vor Jahrzehnten ein eigenes Kabelnetz gebaut, im hinteren Zillertal, wo wir die Hardware können wir bereitstellen und wie kommen wir zu Content? Und dann war eigentlich, oder ist das jetzt ein richtig cooles Projekt geworden, wo wir auch einen Livestream haben, wo wir wirklich also sehr professionell eine Mediathek haben, wo man eben auch, wo immer man ist, einfach auch Zillertal TV, also ZTV schauen kann. Und das, also wir sind ja immer natürlich beim Entwickeln, also es ist am 6. Dezember, glaube ich, ist live gegangen. Ja, natürlich, wir probieren es immer weiter zu entwickeln, immer das noch besonderer zu machen. Aber wir sind, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg.
Mhm. Und deine Rolle ist da, dass du wirklich auch Ideen für Content sammelst?
Ja, genau. Also wir sind, dafür, wir machen so jetzt Monat 1-2 Sitzungen und da wird einfach Ideen lang gesammelt. Wir schauen, was gibt es für Veranstaltungen. Natürlich müssen wir den Sender irgendwie finanzieren. Das heißt, man kann bei uns Werbungen schalten. Ein Großteil unserer Arbeit ist auch, dass wir das irgendwie noch weiter verbreitern. Also mittlerweile kann man in ganz Tirol, jeder, der Magenta hat, kann in ganz Tirol hat unseren Sender. Also das ist auch schon sehr cool. Einfach auch sehr viel von diesem Managementaufgaben machen wir dann eigentlich.
Genau. Na spannend. Du bist ja sehr verstrickt in Tirol, bist eigentlich aus Salzburg, wenn mich nicht alles täuscht, bist aber auch immer wieder in Innsbruck. Aber wenn du Freizeit hast, bist du auch gerne nicht daheim, weil du gerne verreist. Ich glaube, demnächst steht ja schon die nächste Reise an. Wie kommst du denn auf dein nächstes Reiseziel? Wie entscheidest du, wo du als nächstes verreist?
Also mein nächstes Reiseziel in diesem Fall, also wir fliegen wirklich am 17. nach Südafrika, war das nicht meine Entscheidung, sondern ich bin im Jänner 30 geworden und das war dann ein Geschenk.
Ah, okay.
Mhm. Ein großes Geschenk.
Ja.
Genau. Aber ansonsten nutze ich natürlich schon die neuen sozialen Medien und schaue, da war es cool. Oder oftmals ist es so einfach, wenn ich von Neuseeland, im Sommer sind wir immer einen Monat in Neuseeland, wenn ich so am Weg nach Hause denke mir immer, ja, kann man da nicht irgendwo stoppen, quasi bei den Flug irgendwo für eine Woche oder so aussetzen und mal schauen, was auf der Strecke liegt, dass man einfach irgendwie da ein bisschen Weg und Zeit spart. Und ja, das habe ich eigentlich die letzten Jahre immer gemacht. Und ansonsten, ja, irgendwie, ich habe da so eine Liste im Kopf und die ist so ewig lang, wo ich noch überall hin will. Also ich glaube, die Ideen gehen mir nicht aus.
Ja, verstehe. Wenn du jetzt an die vielen Reisen denkst, welche ist denn so die Reise, die dir da als erstes einfällt? Weil das ist ja dann so ein bisschen ein Indikator auch dafür, dass sie speziell war.
Viele. Mal sehr speziell und wo ich wirklich unglaublich überrascht war, war eigentlich der Oman. Mhm. Das habe ich mir so absolut nicht vorgestellt. Da wollte mein Mann eigentlich unbedingt hin und ich war halt so, ja, okay, dann fliegen wir halt in Oman. Ich habe mir dann eigentlich auch überhaupt nicht informiert und habe mir gedacht, ja, schauen wir mal, was passiert. Und das war dann wirklich, also es war, trotzdem, dass es ein arabisches Land ist, es war also es war so freundlich und auch von natürlich von der Natur und so alles unglaublich, aber die Menschen waren einfach sehr, sehr freundlich und sind extrem offen, was man jetzt von den anderen arabischen Ländern jetzt eher nie so sagen kann.
Mhm. Und das war auch am Weg zurück von Neuseeland sozusagen?
Genau, ja. Genau. Wir landen da im Zwischenlanden immer in Dubai. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, 40 Minuten oder so, Dubai-Muscat. Das ist, glaube ich, 40 Minuten Flugzeit oder so. Es ist wirklich nicht lang.
Ja. Du wirkst natürlich auch sehr naturverbunden, wenn man dich so ein bisschen auf Social Media anschaut. Das ist natürlich was glaube ich, viele Skiprofis gemeinsam haben. Wie siehst du denn, fühlst du da ein bisschen auch gewissermaßen Flugscham bei dem Reisen? Oder anders gefragt, wie beschäftigt dich denn die Klimakrise?
Ja, ich glaube, die Augen zu machen können wir nicht mehr. Es ist schwierig. Ich glaube, immer heuer ist natürlich wieder extrem. Der Winter heuer ist echt, da muss man einfach sagen, es ist viel zu warm. Andererseits, letzten Winter war es dann wieder so extrem, dass man einfach so viel Schnee gehabt haben, dass einfach, für uns Sportler war es natürlich sehr, sehr cool, aber für viele Menschen war das dann auch schon wieder zu extrem. Es ist einfach diese Wetterextreme, für die werden einfach sehr, sehr viel mehr. Scham bei den Flugreisen, ich muss ganz ehrlich sagen, es lässt sich nicht vermeiden. Ich kann nicht wie Greta Thunberg mit dem Segelboot nach Neuseeland fahren. Wenn ich das machen will, was ich mache, also Skifahren, und dann probiere ich irgendwie am Weg zu reisen, dann lässt sich das einfach nicht vermeiden. Ehrlich schwierig. Mhm. Andererseits will man natürlich was machen und ich glaube, die, was eher im Land leben, schauen da schon ziemlich drauf. Also zumindest, uns hat eigentlich, wenn man so bei den Nachbarn schaut, jeder einen kleinen Garten. Jeder probiert irgendwie am Wochenmarkt die Sachen zu kaufen. Also es wäre zumindest um sehr, sehr viel mehr. Wo ich jetzt gerade vom Supermarkt hin einmal gesagt habe, eigentlich ist ein Wahnsinn, also ein Salatkopf im Supermarkt ist dreifach in Plastik einpackt, was kein Mensch braucht. Aber das kann jetzt auch nicht ich beeinflussen eigentlich, sondern da muss einmal die Industrie sagen, so, wir brauchen das eigentlich nicht, dass man das auch noch alles einpackt. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel zum Tor. Ist natürlich jetzt auch das Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt große Scham, also da verspüre ich jetzt mehr Scham, wenn ich wegen 5 Minuten zu Fuß gehen in ein Auto steige. Mhm. Finde ich jetzt vermeidbarer.
Mhm. Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ist einfach einfacher umzusetzen. Und wenn, ich glaube, wenn das jeder machen würde, wir wären viel gesünder und ja, diese ganzen Kurzstrecken würden schon mal wegfahren.
Ja, absolut.
Wäre einfach umzusetzen.
Mhm. Kommen wir ein bisschen zum Sportlichen. Ich finde es spannend, dass du als Kind schon sehr viele unterschiedliche Sportarten gemacht hast. Hattest du da einen Vorteil, weil du zum Beispiel Bodenturnen gemacht hast, dass du da schon früh eine Körperbeherrschung gehabt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde generell, also diese ganze Tourenausbildung und ich war sehr, sehr auf der Kletterwand, was ich natürlich immer, wenn man gut im Turnen ist, ist man meistens relativ schnell gut im Klettern und ja, eher umgekehrt auch. Die Basis finde ich schon die Turnausbildung. Ist natürlich für ein Kind, oder ich bin da glaube ich 3 oder 4 Jahre, mit 4 Jahren habe ich da begonnen. Ich habe das nie als Zwang oder so gesehen. Natürlich ist da ein gewisser Drill dahinter. Also Turnen, zumindest so wie es ich gelernt habe, da wird einfach einmal nicht gequatscht, sondern da wird in einer Reihe gestanden und gewartet, bis man dran ist. Und das hat einfach sehr viel mit Haltung zu tun. Und das ist einfach nur so, ja, kann man konservativer Sport vielleicht dazu sagen. Zumindest so hab ich erfahren und gelernt. Aber es bringt sehr, sehr viel. Natürlich sportlich, aber einfach eine gewisse Haltung, einen gewissen Respekt gegenüber seinen Vorturnen oder so. Und wenn man das natürlich in sehr jungen Jahren lernt, ist das natürlich schon sehr viel einfacher, als wir später es zu lernen. Und ja, ich glaube, es bringt generell fürs ganze Leben sehr viel.
Mhm, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt also jetzt sind 4 Monate vergangen nach deinem Kreuzbandriss. Ich habe dich schon gesehen, ein bisschen Skitouren gehen schon. Hast du noch im Alltag Schmerzen oder Einschränkungen im Gelenk? Wie schaut es da aus?
Nein, überhaupt nicht. Also Gott sei Dank ist das wirklich nach dem Sturz eigentlich alles so optimal gelaufen, dass ich wirklich 3 Stunden später war ich operiert. War leider auch die Saison vorbei, aber ich habe in dem Sinne, ich habe nie eine Schwellung gehabt. Es ist wirklich, also ich habe, wenn man Verletzung hat, dann glaube ich, habe ich einen Optimalfall gehabt. Ich war nicht weit weg von meinem Krankenhaus, von meinem Chirurgen. Ich habe meine Therapeuten gleich am ersten Tag um mich gehabt. Und ja, also jetzt 4 Monate später ist wirklich, ich habe volle Beugung, ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Verklebungen, es ist total frei beweglich. Ja, ich finde mich eigentlich sehr gut. Also ich habe schon das Gefühl, ich kann wieder Skifahren, aber natürlich mache ich es nicht.
Sehr gut, ja. Das klingt ja schon gut. Ich habe gesehen jetzt in der Recherche, dass du vor ein paar Jahren schon gesagt hast, ja, dieses Sölden, da hast du ein bisschen besonderen Respekt davor und dass da auch durch deine Familie auch irgendwie schlechte Erinnerungen an diesen Ort sind. Hat sich jetzt dieser Sturz, den du dort gehabt hast, mental auch ein bisschen eingebrannt? Ist der sehr oft präsent gewesen oder hast du an den Sturz dann gar nicht mehr so großartig gedacht?
Anfangs natürlich schon. Ich bin eigentlich diesen Hang eigentlich nie gefahren, weil ich einfach irgendwie, meine Schwester da immer vor Augen gehabt habe. Habe diese Angst, wenn man so will, aber dann wirklich vor ein paar Jahren überwunden, wo ich dann einfach eine Bestzeit gefahren bin. Und seitdem weiß ich eigentlich relativ gut, wie ich mit dem Hocken umgehen muss und wo man wie fahren muss. Der Sturz war für mich dann so, am Anfang habe ich mir gedacht, weil ich bin ja wirklich im flachen Teil gestürzt. Also ich war ja eigentlich noch nicht über die Kante. Also eigentlich ein Teil, der was bei jedem anderen Rennen vielleicht der Starthügel ist. Wirklich eigentlich ein sehr einfacher Teil von dem Rennen. Und so gesehen, eigentlich ist es ein Wunder, dass ich da bereits 12 Jahre im Weltcup oder 10 Jahre im Weltcup gefahren bin. Und das hätte man bei jedem Rennen hätte es so passieren können. Mein Fall ist halt genau in Sölden passiert, aber von dem her, also wenn alles gut läuft, will ich in Sölden auch wieder am Start stehen, weil ich das einfach das Rennen mittlerweile sehr, sehr gern mag. Der Hang natürlich herausfordernd ist, aber ich habe da eigentlich, wenn ich da runterfahre, eigentlich immer recht einen großen Spaß. Deswegen ist mein Ziel jetzt schon einmal, wenn es alles funktioniert und ich im Training dann normal einsteigen kann, dass ich in Sölden wieder starte.
Das klingt doch gut. Bernadette, ich weiß nicht, wie viel du davon jetzt preisgeben willst, aber ich stelle mir die Frage als verletzte Athletin, wie bist du im Fall von so einer Verletzung finanziell eigentlich abgesichert? Du wirst ja jetzt nicht in Krankenstand gehen und trotzdem weiterhin Gehaltszahlung kriegen oder so. Wie ist das? Wie funktioniert das beim Skiprofi?
das ist das Risiko, was wir eingehen. Also auf der anderen Seite, das ist wie wenn man Aktien kauft, da macht man auch Risikoeinschätzung. Und wenn man natürlich mehr Risiko geht, dann hat man die Möglichkeit, mehr Gewinn zu machen, aber natürlich auch mehr Verlust. Und das ist einfach unser Risiko, dass, wenn man sich verletzt, natürlich haben wir gewisse Klauseln in die Verträge drinnen, dass man einen kleinen Anteil oder je nachdem von dem Fixum, aber das ist auch bei jedem individuell geregelt, dass man trotzdem noch was bekommt und dass man die Sponsoren irgendwie trotzdem noch vertreten kann. Aber grundsätzlich ist eine Auswahl, ja. Und das ist immer, das Finanzielle ist das eine, das andere ist einfach, dass man von einem auf den anderen Tag einfach komplett aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen wird. Es ist nicht so wie, sagen wir mal, wie bei einem normalen Angestellten oder so, der was beim Kreuzband, glaube ich, 6 Wochen Krankenstand hat und dann kehrt er wieder zurück in seinen normalen Alltag, in seine normale gewohnte Umgebung. Das sind bei uns einfach 6 bis 9 Monate, dass wir das machen können. Und das war eigentlich eher, ich meine, das Finanzielle, ja, gut. dieses Risiko, das weiß aber auch jeder von uns, der was da startet, dass das halt das Risiko ist. Und natürlich probiert man da die Jahre zuvor immer ein bisschen was anzusparen. Aber für mich war eigentlich die andere Komponente, dass ich jetzt einfach nicht mehr mitmachen darf, dass ich nicht mehr mitreisen darf, dass ich einfach jetzt einmal einfach nicht mehr bei meinem Team sein darf, die war eigentlich für mich schwieriger.
Ich weiß, dass du gerne Tennis spielst, deswegen beim Profi-Tennis ist es so, wenn du einmal in den Top 100, glaube ich, warst, dann bekommst du vom Weltverband später einmal eine Pension ausgezahlt. Also du hast dann Anspruch auf diese Pension.
Richtig.
Ja, genau. Also ich höre schon raus, so ein System gibt es bei der FIS nicht, oder? Dass da fixer Bestandteil vom Preisgeld in so einen Pensionspool reingeht.
Ich bin jetzt nicht so informiert, aber man muss ja ein bisschen, für uns ist ja die FIS, das ist ja ein eigener Verband. Ist nicht so, dass beim Tennis der Verband den Spielern gehört?
Also es ist auf jeden Fall ein anderes System. Es ist ein anderes Angestelltenverhältnis, beziehungsweise hast du ja dann einen Vertrag mit der ETP, mit der WTA und genau, ja, also du hast ja dann auch Verpflichtungen.
Wir haben mit der FIS keinen Vertrag oder so, also.
Genau, ja. Ihr seid ja alle Einzelunternehmer, oder?
Wir sind Einzelunternehmer, selbstständig.
Genau, ja. Ist auch deswegen die eigene Vermarktung immer wichtiger geworden in den letzten Jahren? Ich sehe ja, dass so gut wie jeder irgendwer eigenes Logo hat, oder es gibt auch viele Nummern schon auf den Skihelmen, die irgendwie was bedeuten und dann auch noch zur Marke, Teil der Marke werden. Ist das täuscht der Eindruck oder ist das wichtiger geworden in den letzten Jahren?
Es ist natürlich immer früher, glaube ich, da hat es diese ganzen sozialen Medien nicht gegeben. Es war, glaube ich, auch dieser Konkurrenzkampf nicht so groß. Also der Konkurrenzkampf jetzt nicht unter Skifahrern, unter Sportlern, sondern eher der Konkurrenzkampf mit den ganzen, es hat keine Instagram-Stars gegeben. Hat es auch nie gegeben, die was auch werbetreibende oder sehr große Werbetreibende mittlerweile sind. Und das ist natürlich sehr, sehr viel mehr waren. Das mit den Nummern auf die Helme, das ist einfach, glaube ich, dadurch entstanden, weil viele haben die Homepages dann am Helm gehabt und dort ist dann das reguliert und gesagt, naja, das ist auch wieder Werbung und wir dürfen ja nur für eine Firma werben am Kopf. Und eine Homepage ist in dem Sinn ja die eigene Firma. Deswegen hat man das nachher einfach die Homepages nicht mehr am Helm tragen dürfen und dann sind irgendwie diese Nummern entstanden, weil meistens halt die Jahrgänge sind.
Aha, okay, ja. Verstehe, ja. Okay, letzte Frage, Bernadette. Du hast ja schon gesagt, es verläuft eigentlich so wirklich traumhaft, sozusagen fast diese Reha. Gibt es da so einen Zeitpunkt, den du schon siehst, wo du wirklich dann ins Mannschaftstraining einsteigen kannst vom ÖSV, so wie, als ob du auch keine Verletzung hättest? Also ob du dann gleichgestellt wärst zu den anderen fitten Athletinnen sozusagen?
Ja, also das war eigentlich am nächsten Tag, wo ich dann mit dem Kuhgurten gesprochen habe, haben wir eigentlich das dann gemeinsam alle und auch mit den Trainer festgelegt, dass ich einfach das Ziel ist, im August normal mit nach Neuseeland zu fliegen, normales Training absolvieren und das sind dann, ich glaube, 9,5 Monate Post-OP und das ist ein sehr realistisches Ziel, sagen wir mal so.
Dann viel Erfolg dafür und alles Gute. Vielen Dank, Bernadette, für deine Zeit.
Danke, gern.
Das Interview mit Bernadette Schild. Ich finde, es war sehr spannend. Ich war nicht so ganz sicher, wie das verlaufen wird. Es ist natürlich immer auch schwierig. Es ist natürlich über Telefon gegangen. Ich habe sie in ihrer Heimat in Tirol erreicht. Und es ist natürlich nicht so leicht, da auch wirklich herauszufinden, wie sehr wird sich jetzt der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin ja, auch öffnen und wie sehr sie da jetzt auch daran interessiert, Sachen zu erzählen, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde, es ist sehr gut gelungen und sie hat da gute Einblicke gegeben in ihre Arbeit, da auch was ihren Fernsehsender betrifft zum Beispiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tobias, wie siehst es du? Was ist dir so aufgefallen bei dem Gespräch mit Bernadette Schild?
Sehr interessant fand ich den Punkt, als es um das Thema Finanzierung geht. Also du hast es ja auch schon eingeleitet und das ist ein sensibles Thema. Und dass sie da wirklich auch so offen gesprochen hat, wie sich das gestaltet und wie man, ja, jeder, der mal selbstständig war oder auch nur ein Kleingewerbe angemeldet hat, hat so plötzlich gemerkt, so, ha, das sind ja ganz normale Menschen, also du weißt, wie ich es meine, dass sie quasi Selbstständige sind, die selbst dafür sorgen müssen, das alles zu finanzieren, ist ein Riesenthema im Ski-Alpin und im Skisport und fand ich sehr angenehm, dass sie da so offene Einblicke auch gewährt hat und ja, insgesamt, man hört raus, dass da nicht nur eine sehr gute Skifahrerin spricht, sondern auch eine Person, die sehr weitsichtig denkt und die vielschichtige Interessen hat, klare Antworten. Sie redet dann auch nicht drumherum und Thema Flugscham, was ja dann auch kam, sondern versucht sich da irgendwie rauszufinden. Nein, sie sagt so, ja, ihr ist das durchaus bewusst und was da auch so passiert, aber das ist ein Punkt, wo sie nicht verzichten will, aber sie ist dafür in anderen Bereichen so unterwegs, dass sie da für sich eine Mischung findet, mit der sie leben kann, merkt man im Sport, also man erlebt es im Sport, wir beide haben schon viele Interviews geführt, leider nicht immer so, dass Leute klar antworten und sich da auch nicht zieren vor irgendwelchen unangenehmen oder sensiblen Themen. Hätte ruhig noch länger gehen können, also ich hätte noch länger zuhören können, Lukas. Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht, weil es natürlich auch ein Thema ist, sollten wir kurz nochmal über das sprechen, was ihrer Schwester Marlies Schild passiert ist.
Mhm, ja, ja.
Finde ich für die Einordnung wichtig.
Genau, die hat sich im Training einmal in Sölden verletzt. Das müsste 2008 gewesen sein.
Ja,
vor der Saison 2008, 2009. Da hat sie sich ja Schockverletzung eigentlich zugezogen. Da hat sie sich, wenn mich nicht alles täuscht, mehrere Brüche im Unterschenkel zugezogen. Und also einen Trümmerbruch und das war wirklich anscheinend auch wirklich für die ganze Familie eigentlich ein Schock. Marlies Schild ja damals top in Form, hat ja dann das Comeback noch geschafft, sehr erfolgreich. Aber ja, war auch interessant für mich zu hören, dass das durchaus auch die Familie dann ein Stück weit mitnimmt natürlich. Und jetzt auch in die andere Richtung war es ja auch so, nach ihrem Kreuzbandriss in Sölden, da war dann auch Marlies Schild vor Ort oder Marlies Reich, wie sie mittlerweile heißt, und ja, hat sich da auch gekümmert und hat wirklich auch mitgelitten mit ihrer Schwester, also da ist der familiäre Zusammenhalt auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich finde es sehr interessant, dass du die Finanzierung angesprochen hast, in meiner Recherche nämlich, habe ich natürlich versucht, so viel wie möglich herauszufinden über Bernadette Schild. Und sie ist einmal gefragt worden, was irgendwie so ein Thema wäre, über das sie gar nicht sprechen würde oder wollen würde. Und da hat sie tatsächlich gemeint, ja, die Finanzen, das geht eigentlich keinem etwas an. Und ich war aber schon in meiner Vorbereitung und mich hat es einfach wirklich auch sehr interessiert, was ist denn wirklich mit einer verletzten Skiathletin? Ja, wie kommt da sozusagen auch dann in dem Fall Geld ins Haus und wie kann man da vorsorgen? Und dann war ich ein bisschen geschockt, dass das sozusagen ein Thema ist natürlich, der ein bisschen heikel ist natürlich. Also wenn ich eine wildfremde Person gleich einmal anspreche auf Verdienst, auf Gehalt, das ist natürlich sehr sensibel. Aber bin wirklich sehr dankbar auch, dass sie sich dazu geäußert hat, weil ich es wirklich auch sehr interessant gefunden habe. Ja, und auch abgesehen davon ein paar gute Themen noch angesprochen. Ja, und es hätte länger sein können, da hast du natürlich recht. Das ist vielleicht auch dann eher möglich, wenn, wenn man das persönlich schafft, dieses Interview durchzuführen. Immerhin, ich bin froh, dass es so geklappt hat, genau. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir das auch in Zukunft ein bisschen öfter noch machen können. Jetzt haben wir ja doch schon ein paar Interviews geführt, auch für unseren Podcast. Wie gesagt, es wird dann auch noch in schriftlicher Form auf Spox.com veröffentlicht und dort auch nochmal die Wahl dann sozusagen gelassen, ob man es sich anhören will oder durchlesen will. Aber ich bin froh, dass es dazu bis jetzt einmal auch geklappt hat, dass wir das sozusagen auch für unseren Podcast gut verwenden können.
Unbedingt.
Wenn euch das gefallen hat, dieses Interview, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert, unseren Podcast abonniert, Après-Ski, oder uns aber auch folgt auf unseren sozialen Netzwerken, auf Instagram, Facebook und Twitter sind wir unterwegs. Unter Après-Ski-Podcast könnt ihr uns finden. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns regelmäßig auch während der Saison zu unseren Analysen zu den Rennen im Skiweltcup begleitet und zuhört. In diesem Sinne, bis bald, bis zur nächsten Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch.